Freude, Angst, Hoffnung und Trauer. All diese Gefühle begegnen unserer heutigen Gästin oft nur an einem einzigen Tag. Sie arbeitet, wenn andere schlafen und ist für Menschen in Ausnahmesituationen häufig eine der ersten AnsprechpartnerInnen. Das Gesundheitswesen gehört zu den wichtigsten Beschäftigungszweigen Deutschlands. Trotzdem steht die Branche vor enormen Herausforderungen. Laut dem DAK-Pflegereport 2024 droht in den kommenden Jahren ein drastisch steigender Mangel an Pflegekräften, weil die Arbeitsmarktreserve in der beruflichen Pflege bundesweit bis 2030 kontinuierlich sinkt. Was bedeutet das konkret? Wie gehen Pflegekräfte selbst damit um und was können wir dagegen tun? Genau darüber sprechen wir heute mit Luisa Zuch. Seit 2019 ist sie Gesundheits- und Krankenpflegerin. Gestartet ist sie in der septischen Chirurgie. Heute ist sie Praxisanleiterin und in der zentralen Notaufnahme in der Charité Berlin tätig. Neben ihrem Beruf ist Luisa auch selbstständige Content-Creatorin. Auf ihren Kanälen gibt sie authentische Einblicke in ihren Arbeitsalltag als Krankenschwester. Auch darüber sprechen wir heute mit ihr bei From 9 to Life. Über die Realität eines Berufs, der für unsere Gesellschaft unverzichtbar ist. Liebe Luisa, wir freuen uns total, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ja, auch von mir. Herzlich willkommen. Und wir starten immer mit den gleichen drei schnellen Fragen in jede Folge, die wir jedem Gast und jeder Gästin stellen. Deswegen auch an dich die allererste Frage. Was ist der schönste Teil an deinem Job als Krankenpflegerin?
Dass ich mit Menschen zusammenarbeiten darf und ihnen ja ein Lächeln ins Gesicht machen kann in ihren schlimmsten Situation in ihrem Leben.
Und was fordert dich am meisten heraus?
Momentan würde ich sagen, dass wir zu wenig Leute sind und dass wir unserer Arbeit nicht so richtig gerecht werden können. Ich glaube, das ist so gerade jetzt der größte Punkt.
Darüber sprechen wir auf jeden Fall nachher auch nochmal ausführlich. Und was ist etwas, was möglicherweise die wenigsten Menschen über deinen Job wissen?
Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Mythen und es heißt ja immer, wenn man eine Krankenschwester ist, dann wäscht man nur. Aber ich glaube, die wenigsten wissen, was man eigentlich für eine Verantwortung hat und was man für ein medizinisches Wissen braucht.
Cool, danke dir schon mal für die ersten Einblicke. Dann würde ich jetzt gern tiefer in deinen Arbeitsalltag eintauchen und ich würde sagen, dass eigentlich jeder so den Beruf von KrankenpflegerInnen kennt und trotzdem man eigentlich gar nicht so richtig weiß, was ihr eigentlich für Aufgaben erfüllt. Deswegen, vielleicht magst du mal so ein bisschen erklären, welche Aufgaben eigentlich zu KrankenpflegerInnen gehören und auch bei dir konkret in der Notaufnahme.
Ja, also ihr habt es ja auch vorhin schon gesagt, ich habe ja damals auf einer Station gearbeitet. Dementsprechend ist Notaufnahmeaufgaben sind komplett anders als die ich damals auf Station hatte. Aber jetzt in der Notaufnahme ist es hauptsächlich, also meine Patienten an, die kommen mit einem RTW. Wir haben super viele verschiedene Bereiche. Das heißt, man muss sich überall so ein bisschen auskennen. Die einen kommen zu uns und kriegen irgendwie nochmal einen Gips. Die anderen haben einen Autounfall. Manch einer kommt über den Schockraum und dann gibt es eine komplette Notfallversorgung. Aber an sich muss ich sagen, wir haben so verschiedene Bereiche, wo wir uns morgens praktisch immer einteilen. Jeder macht so ein bisschen den Bereich, worauf er Lust hat. Und die Hauptaufgaben bei uns, wir nehmen den Patienten an, wir nehmen Blut ab, legen den Zugang, geben Medikamente. Also gerade auch dieses Medikament verabreichen ist sehr oft im Dienst, gerade in der Notaufnahme, weil die meisten Leute einfach auch mit Schmerzen kommen. Wir müssen super viel dokumentieren und wir arbeiten extrem viel mit unseren Ärzten zusammen und mit allen Berufsgruppen, sei es MFA, sei es unsere Admin. Also wir haben wirklich ein riesengroßes Team und ja, dann versorgen wir die Patienten. Der eine kommt mit einer Wunde, dann hat man eine Wundversorgung. Der andere hat sich, weiß ich nicht, einen Finger durchgeschnitten. Dann ist es nochmal was anderes. Also tatsächlich in der Notaufnahme an sich haben wir so viele verschiedene Aufgaben, dass man das gar nicht so richtig auflisten kann. Aber wie gesagt, das meiste sind so Zugänge legen, gucken, dass es denen gut geht, Schmerzmedikamente verabreichen und auch irgendwie so ein bisschen für die Patienten probieren, da zu sein.
Ist es auch das, was dich am meisten interessiert oder am meisten reizt an der Notaufnahme, dass es halt so viele vielfältige Aufgaben sind?
Ja, definitiv. Ich habe damals in der Ausbildung, war ich auch schon mal in der Notaufnahme und habe damals immer gesagt, okay, nach meiner Ausbildung gehe ich direkt in die Notaufnahme. Dabei, ja, ich war dann erstmal woanders, was auch ganz gut ist, weil ich glaube, man muss erstmal so ein bisschen Berufserfahrung sammeln und auch so ein bisschen lernen, selbstständig zu werden. Weil in der Ausbildung hat man natürlich immer eine Praxisanleitung an einem dran und man macht so viele Aufgaben nicht. Und man denkt immer, nach der Ausbildung bin ich fertig und kann alles. Und deswegen war es ganz gut. Aber am Ende des Tages, ich bin nach 5,5 Jahren ungefähr dann in die Notaufnahme und das ist, also für mich ist es das Beste überhaupt. Man ist zwar fast immer im Stress, aber man hat halt auch, also man sieht halt auch einfach alles. Also es ist wirklich verrückt und man hat halt also jeder Tag ist anders und man hat nie so einen richtigen konkreten Ablauf und das ist schon echt cool.
Und ihr arbeitet ja im Schichtdienst. Wie viele Schichten hast du pro Woche oder pro Monat?
Ich arbeite in Vollzeit. Mittlerweile seit ein paar Monaten ist es auch so, dass ich nicht die ganze Zeit praktisch in der Patientenversorgung bin, sondern zum einen bin ich ja Praxenleiterin, deswegen habe ich da immer noch mal ein paar Tage. Dann habe ich mittlerweile auch Zeit für Content bekommen. Aber an sich arbeite ich 100% und Vollzeit im Krankenhaus. Und meistens habe ich so 4 bis 5 Dienste die Woche. Also es kommt halt, wie gesagt, immer darauf an. So Praxisanleitungstage habe ich tagsüber oder mal einen Frühdienst, aber manchmal kommt es auch schon vor, dass man früh, spät, Nacht hat und dann beginnt es irgendwie wieder von vorne. Ja, oder man hat mal irgendwie so 5 Nachtdienste am Stück oder 4 Spätdienste am Stück. Also es ist jeden Monat, ist es komplett anders, aber meistens sind es so 4 Dienste in der Woche.
Habt ihr eine Möglichkeit, da irgendwie mitzureden oder wird euch das zugeteilt einfach?
Wir können uns auf jeden Fall ein paar freie Tage wünschen, das auf jeden Fall. Und wir haben, also jeder von uns füllt immer mal wieder was aus, wo man sagen kann, hey, ich wünsche mir viele Nachtdienste, wenig Frühdienste. Und da kann man auf jeden Fall schon mitreden. Und wir entwickeln uns tatsächlich auch dahin, dass wir uns bald unseren Wunschplan selber schreiben können. Und dann wird noch geguckt, okay, die Dienste passen jetzt nicht, da müssen wir so ein bisschen schauen. Aber am Ende des Tages würde ich sagen, dass man schon relativ viel mittlerweile mitreden kann. Auch ich als Praxisanleiterin schreibe jetzt die Dienstpläne für meine Auszubildenden. Das heißt, man kann auch da mal gucken, okay, wann will ich jetzt den Tag haben, wann will ich da was mit. Also wir können schon ein bisschen mitreden, aber wir sind halt auch ein riesengroßes Team. Also wir sind 120 Mitarbeitende in der Notaufnahme und unsere Leitung macht da wirklich eine sehr gute Arbeit, was die Dienstplanung angeht und hat da auch einige Leute von uns noch mit drin. Also es ist so, dass wir uns auf jeden Fall dahin entwickeln.
Also ist es besonders bei euch, dass ihr euch quasi dahin entwickelt, dass ihr euren Wunschschichtplan bekommt und das ist nicht eine allgemeine Veränderung in der Pflege, oder?
Nee, also bei anderen würde ich jetzt, weiß ich nicht ganz, aber ich weiß auch, dass meine beste Freundin, bei der ist es jetzt auch gerade schon so, dass sie sehr, sehr viel mitreden kann. Und bei mir war es davor auch schon so auf Station, dass wir sehr
Spannend.
oft sagen konnten, also ich habe damals, ich hasse Frühdienst und ich habe damals mal gesagt, ich will nur einen Frühdienst und dann habe ich auch nur ein oder höchstens 2 Frühdienste bekommen. Also ich glaube, das macht mittlerweile gute Leitungen aus oder die Leute aus, die den Dienstplan schreiben, dass die da ein bisschen gucken, dass man irgendwie seine Tage irgendwie kriegt.
Und ich stelle mir so ein Privatleben ehrlich gesagt ziemlich schwierig vor, also gerade wenn du diesen Wechsel zwischen Früh- und Spätdienst hast. Wie gestaltest du dein Privatleben? Also ist sowas wie Hobbys, Freund, Freundin möglich?
Ja, ich bin immer so ein bisschen go with the flow. Also ich gucke irgendwie jede Woche neu in meinen Kalender und schaue dann, wie ich was plane. Aber ich würde sagen, in meiner Be also ich habe eine Beziehung und mein Freund und ich, wir kommen sehr gut damit klar. Und manchmal ist es auch ganz schön, dass, also ich muss zum Beispiel 2 Wochenenden arbeiten und irgendwie ist es auch ganz schön, dass er hat dann auch mal Zeit für sich und Zeit für seine Freunde. Und ich habe dann unter der Woche mal frei und bin hier komplett alleine zu Hause und kann halt irgendwie auch meinen Tag so genießen. Ich bin tatsächlich sehr Team-Schichtarbeit und für mich ist es echt gut. Das Einzige, was ein bisschen schwer ist, ist, wenn man natürlich mit seinen Freunden slash Kollegen was machen möchte, da kann es auch mal ein paar Monate dauern, bis man da irgendwie einen Termin bekommt zusammen. Aber ansonsten kann ich das tatsächlich relativ gut vereinbaren und ich finde es auch super toll, manchmal einfach mal so unter der Woche frei zu haben, wenn alle zur Arbeit gehen, die so einen 9-to-5-Job haben. Kann entspannt einkaufen gehen, man kann entspannt seine Sachen erledigen. Also manchmal ist es schon ganz cool. Aber meine Familie, würde ich sagen, kommt ein bisschen zu kurz, weil die können natürlich immer nur am Wochenende und meine Wochenenden sind dann schon sehr mit meinem Freund halt einfach die Zeit geblockt, sage ich jetzt mal.
Ja, klar. Und wie gehst du mit den verschiedenen Schlafzeiten um? Kann man sich daran irgendwie gewöhnen?
Nee, kann man
Ja.
nicht. Also gerade wenn man so ein paar Nachtdienste hatte, dann und dann zum Beispiel in den Frühdienst geht, das ist eine absolute Vollkatastrophe. Aber man gewöhnt sich an so ein paar Sachen. Also ich habe zum Beispiel kein Problem mehr mit einem Jetlag, weil wenn ich mal im Ausland bin, die stecke ich weg. Ist ja wie so ein Nachtdiensttag irgendwie gewesen. Aber ich gucke schon, dass ich, wenn ich jetzt irgendwie Nachtdienst hatte, manchmal danach komplett wach bleibe, um abends wieder in den Rhythmus reinzukommen und schlafen zu können. Manchmal helfe ich mir auch ein bisschen mit Melatonin, gerade wenn ich halt wirklich super viele Dienste hatte. Aber ja, also man gewöhnt sich nicht daran und man wird immer, also ich bin ein Mensch, ich kann eigentlich vor 8 Uhr nicht wirklich fit sein. Und wenn man dann einen Frühdienst hat, wo man um 5 Uhr aufstehen muss, ist für mich eine ganz schlimme Zeit. Da werde ich mich auch nie dran gewöhnen. Ich finde Frühdienste auch deswegen immer absolut schwierig. Und auch im Nachtdienst merkt man auch selber manchmal, wie der Körper mit einem so struggelt, um wach zu bleiben. Und dann ist man irgendwann zu Hause um 8 Uhr morgens und denkt sich so, ja, jetzt bin ich wach, weil mein Körper denkt sich, yay, wir können in den Tag starten. Aber man findet irgendwie so seine Routine und man findet auch das, was man ganz gut kann. Und für mich ist es so, ich mache immer hier alles dunkel zu Hause. Ich probiere immer, meinen Kopf zu sagen, okay, es ist jetzt nachts. Und am Ende des Tages gewöhnt man sich ein bisschen dran, aber man ist schon oft im Schlafmangel drin.
Du hattest ja eingangs schon gesagt, dass besonders herausfordernd ist, dass ihr eigentlich zu wenige Personen seid für die Aufgaben, die erledigt werden müssen. Und das ist ja auch ein Problem, was gesellschaftlich schon total bekannt ist. Konkret sagt zum Beispiel der Deutsche Pflegerat, dass sie davon ausgehen, dass bis 2034 rund 500.000 Pflegekräfte in der Kranken- und Altenpflege fehlen werden. Und schon jetzt sind 115.000 Stellen ungefähr unbesetzt. Magst du noch mal konkret erzählen, wie erlebst du die Situation aus deiner Sicht als Krankenpflegerin?
Also eine ganz lustige Sache, womit ich gleich starten kann, ist zum Beispiel bei uns in der Notaufnahme, haben wir eine Warteliste und haben gerade keine Stellen, für neue Mitarbeitende frei. Was verrückt ist, weil wir sind definitiv zu wenig Leute. Klingt immer ganz viel, so unser Team, weil es ist an sich riesig. Aber man muss halt auch einfach sagen, was man halt immer so ein bisschen vergisst, gerade bei uns, ist, dass viele Leute krank sind. Es kann immer mal was passieren. Gerade in der Notaufnahme, da wirst du auch mal angegriffen. Dann fällt einer wieder aus. Dann die Belastbarkeit. Dann fällt wieder jemand aus. Und an sich sind wir genug, aber die Leute müssen natürlich dann auch da sein, damit man halt irgendwie genug Leute ist. Und das finde ich eigentlich ganz interessant und sehr schade, dass wir an sich haben viele Leute auch gerade in der Notaufnahme Lust, dort zu arbeiten und bewerben sich, werden dann aber nicht angenommen, weil wir keine Stellen frei haben. Und das finde ich irgendwie noch, also einfach super interessant zu sagen, okay, hey, wir sind trotzdem unterbesetzt, aber wir dürfen gar keine neuen Leute annehmen, obwohl sich neue Leute irgendwie bewerben. Und das erleben wir jetzt gerade so ein bisschen bei uns. Ich glaube, gerade so im Altenheim und auch gerade auf anderen Stationen merke ich ganz oft, dass die Leute sagen, wir haben so viele Stellen frei, wir haben hier nur noch Leasingkräfte und Poolkräfte bei uns, die arbeiten. Also auch gerade eine Freundin von mir, die arbeitet auf einer Kinderintensivstation. Sie meinte, manchmal ist sie die einzige im Dienst, die da eigentlich vom Team ist. Deswegen bekomme ich, also das bekomme ich immer so ein bisschen mit. Bei uns bekomme ich es nicht mit, aber ich merke halt auf jeden Fall, dass wir zu wenig sind und dass wir halt einfach trotzdem keine Stellen so an sich frei haben, was halt echt schade ist, gerade wenn Leute daran interessiert sind, halt auch in dem Bereich zu arbeiten.
Wieso nehmt ihr keine neuen Personen auf? Sind das finanzielle Gründe?
Ja, definitiv. Also so richtig dahinter, das weiß ich nicht, aber ich bin mir sehr, 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 sehr sicher, dass es finanzielle Gründe hat, weil ansonsten hätte man ja die Möglichkeiten einfach. Und wir haben jetzt schon aufgestockt. Also ich hatte vor 1,5 Jahren angefangen und da haben mit mir irgendwie 20 neue Leute oder so angefangen. Also es waren super, super viele und jetzt gab es halt wieder diesen Stopp. Ja, und das wird definitiv finanzielle Gründe haben.
Und was heißt das dann konkret in eurem Arbeitsalltag? Also ihr seid dann natürlich zu wenige Menschen für zu viele Patienten. Das heißt, könnt ihr dann gewisse Behandlungen nicht durchführen? Habt ihr einfach weniger Zeit und könnt die dadurch nicht so betreuen, wie ihr wollt? Oder wie wirkt sich das dann genau aus im Alltag?
Also wir sind normalerweise, unsere Besetzung in der Einnotaufnahme ist 7 Leute im Frühdienst, 9 Leute im Spätdienst und 8 Leute im Nachtdienst. Wir sind meistens, die letzten Tage habe ich zu dritt oder zu viert gestartet.
Boah. Wahnsinn.
Wir fahren aber das volle Programm mit den Patienten. Also egal wie viele Leute kommen, erst wenn die Notaufnahme so proppevoll ist. Also vor 2 Tagen hatte ich einen Dienst. Wir hatten insgesamt auf beiden Seiten, also wir haben eine internistische Notaufnahme, nicht chirurgische, und wir sind aber ein Team, hatten wir irgendwie 110 Patienten oder so und die haben wir innerhalb von ein paar Stunden bekommen und wir fahren das volle Programm. Also bis wir uns mal abmelden und sagen, okay, wir melden uns jetzt wirklich ab, weil wir halt keine Kapazitäten mehr haben, weil die Patienten halt überall sind und man muss ja auch irgendwann den Überblick behalten. Dann sagen wir, wir melden uns jetzt mal ab und dann nehmen wir keine Feuerwehr an, außer die Schockräume, die laufen bei uns die ganze Zeit weiter. Aber man kann halt, also man merkt halt einfach, dass man die Patienten nicht gescheit oder ich probiere schon immer so einen Patient wirklich komplett fertig zu machen und gerade so dieses Blutentnahme, vielleicht müssen die zum Röntgen, vielleicht müssen die dahin. Das kriegen wir schon dann auch eigentlich ganz gut hin. Aber man merkt auch, also vor ein paar Tagen habe ich meiner Ärztin am Telefon gesagt, ich so, ja, wenn die jetzt auf Toilette muss, dann musst du sie jetzt begleiten. So, und dann probiert man halt im Team auch zu sagen, ja, dann müssen die Ärzte jetzt halt mal mit anfassen und dann müssen die haben ja auch genug zu tun, das will ich die gar nicht unterschreiben, aber manchmal muss man dann als Team sagen, okay, du machst das, du machst das. Die Würde des Menschen ist unantastbar, aber im Krankenhaus manchmal auch schwierig. Also wenn man jemanden hat, vielleicht, der vielleicht oft auf die Toilette muss und sich halt aber nicht mehr bewegen kann, dann kommt man manchmal schon mit solchen Aufgaben, wo man kopfmäßig so ist, ja, aber ich muss dem anderen jetzt noch Blut abnehmen, da läuft jetzt gerade parallel ein Schockraum, das heißt, ich habe jetzt hier gerade drei Bereiche gleichzeitig. Ich habe gerade keine Zeit, sie auf die Toilette zu bringen oder einen Schieber zu holen oder sonst was. Und dann kommt man so an seine Grenzen, wo man so denkt, oh, jetzt hatte ich die gerade vielleicht 20 Minuten so gelassen, wie sie halt ist. Und das sind so die Sachen, womit man dann am Ende des Tages irgendwie zu kämpfen hat, weil gerade in der Notaufnahme oder auch auf allen anderen Stationen ist es immer, man muss Prioritäten setzen. Und eine Priorität ist, zu gucken, wo ist jetzt gerade die Lebensgefahr. Und wenn jemand in seinen Ausscheidungen liegt, ist es keine Lebensgefahr. Und das klingt halt voll blöd, aber das ist dann halt so. Und das ist aber nicht schön. Also das will man nicht, weil wenn ich mir immer überlege, wenn das meine Mama ist oder wenn das ein Angehöriger ist, eine Freundin ist oder so, dann will ich das auch nicht. Aber natürlich kann ich es auch verstehen, wenn man jetzt sagt, okay, da hinten wird gerade jemand reanimiert, da muss ich jetzt halt eher hin als zu der Patientin, die halt vielleicht gerade auf die Toilette muss. Und das, glaube ich, versteht jeder, aber damit umzugehen und zu sagen, weil es ist halt echt einfach nicht schön. Und daran merkt man es einfach oft manchmal.
Total. Ich hatte tatsächlich in den letzten Wochen so ein, zwei Fälle im Umfeld, wo Personen im Krankenhaus waren. Und da ist man genau das, was du sagst, als Angehörige immer total schnell im Verurteilen. Wieso ist denn jetzt hier niemand? Wieso kümmert sich hier niemand? Wieso geht das so langsam oder wie auch immer? Deswegen total interessant, das nochmal so aus deiner Sicht zu hören. Auch wenn einem das natürlich aus der gesellschaftlichen Debatte total bewusst ist, dass wir einen Mangel haben. Aber wie konkret sich der dann wirklich, wirklich auswirkt. Du bist ja schon seit 2019 als Krankenpflegerin tätig. Würdest du sagen, dass sich die Situation in den Jahren deutlich verändert hat oder ist das sehr ein sehr konstantes Problem?
Ich glaube, es ist ein sehr konstantes Problem, aber ich glaube auch, dass wir viele Sachen gerade probieren umzusetzen, damit das besser wird. Gerade, also ich kann jetzt vor allem aus der Notaufnahme sprechen. Wir haben super viele Sachen, die wir gerade irgendwie probieren, damit wir die Pflege wieder gut machen, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, das Problem, dass man zu wenig Leute hat und dass man halt einfach nicht schafft, das wird immer so bleiben. Es sei denn, wir kriegen A, mehr Leute, mehr Stellen und halt, ja, man muss halt einfach mal gucken, wie die Qualität ist. Also wenn ich beschäftige mich sehr doll mit den USA und ich weiß, dass in den USA, ich habe letztens in den USA einen Tag gehabt, wo ich gearbeitet habe. Ich war in Los Angeles und da habe ich mir mal so ein bisschen das Gesundheitssystem angeschaut und da läuft auch nicht alles rund. Aber als ich gesehen habe, wie weit die sind mit ihren ganzen Sachen, war ich so, wow, es war komplett so mindblowing. Ich so,
inwiefern?
Also die haben zum Beispiel, also erstmal sind die digital extrem gut aufgestellt, während ich dann noch 100 Jahre dokumentieren muss an meinem Computer. Und
das heißt, bei denen macht KI dann ganz viel, oder?
Die haben halt einfach, jeder hat ein iPad, darüber werden die Fotos gemacht, dokumentieren die alles Mögliche. Also, und du bist halt beim Patienten. Ich habe meinen Computer. Also wenn ich, also wir haben verschiedene Bereiche. Manchmal habe ich auch meinen Computer am Patienten, aber oft halt auch einfach nicht. Und dann wäre es schon cool, so ein iPad mal rauszuholen und zu sagen, ah, ich fotografiere jetzt die Wunde, perfekt. Dann kann ich die direkt verbinden und der Arzt kann gleich kommen, wenn er Zeit hat und sich das Foto angucken und muss nicht nochmal den Verband ab. Dann machen wir wieder den Verband dran, dann müssen wir wieder. Zum anderen haben die da auch sowas wie eine Pausenablösung. Also da kommt eine Nurse, die ist dafür da, die Leute zur Pause abzulösen. Und das finde ich mega. Also das finde ich so cool und das hast du halt bei uns nicht. Also ich habe die letzten, muss ich ehrlich sagen, wir sagen immer, okay, wir probieren Pause zu machen und wir sind auch als Team so, dass wir sagen, komm, geh in die Pause, ich übernehme deinen Bereich und du. Aber es klappt halt einfach nicht immer und gerade in der Notaufnahme nicht. Auf Station habe ich es damals noch gut hinbekommen. Also die letzten drei Dienste habe ich keine Pause gemacht. Also 5 Minuten kurz einen Kaffee geholt, aber ansonsten rockst du da halt von, weiß nicht, 6.30 Uhr bis 15 Uhr komplett durch. Und bei 40 Grad ist das auch nicht so cool, aber man schafft das einfach nicht. Oder man sitzt halt irgendwie schnell vorm PC und, weiß nicht, haut sich mal irgendwie einen Schokoriegel hinter oder so. Das ist leider, kommt immer öfter jetzt gerade vor. Und da merke ich halt so, wenn man überlegt, ja, eine Pausenablösung, das wär's. Einer im Dienst, der einfach nur dafür da ist, dass man in seine Pause geht, das würde schon so viel ausmachen, glaube ich. Und ich glaube, das wird sich nie ändern hier. Also wenn man nicht langsam mal irgendwie was macht, dann wird sich das nicht ändern. Und ich glaube, das ist halt einfach das komplette Gesundheitssystem. Das fängt schon beim Hausarzt an. Oder für die Leute, die ja nicht wissen, dass es einen Hausarzt gibt, deswegen geht es in die Notaufnahme. Oder die Hausärzte, die ja auch nur wenig Zeit haben für die Patienten, die sagen dann, oh, vielleicht ist das EKG doch ein bisschen auffällig, aber schicken wir direkt in die Notaufnahme. Und dann hast du in der Notaufnahme plötzlich 120 Patienten und weißt gar nicht, wohin mit denen. Und auch viele Leute, die ja auch einfach kommen wegen, also manchmal denke ich mir so, also unnötigen Sachen. Und das ist halt echt oft so. Ich würde sagen, 50% der Fälle, die in der Notaufnahme sind, die gehören überhaupt nicht in die Notaufnahme. Aber ja, bis man einen Termin bekommt bei einem, weiß nicht, Orthopäden, das ist halt auch 2 Monate. Das heißt, was macht man? Man geht halt in die Notaufnahme. Und ich glaube, das ist das ganze System, was da halt einfach mit reinspielt. Und wenn sich alles ändern würde, nicht nur in den Krankenhäusern, auch bei den niedergelassenen Ärzten, auch bei den ganzen Spezialisten, dann könnte man das vielleicht ein bisschen besser aufbauen lassen, aber dass bis dazu kommt, weiß ich nicht, ob ich das noch miterlebe, glaube ich.
Weil wir
Ja.
da ja auch an allen Ecken und Enden Personalmangel
Ja.
haben, zu wenig Hausarztpraxen und so weiter. Ja.
Ja, und halt auch im Gesundheitssystem viel zu wenig Geld ist. Also wir kriegen, glaube ich, pro Patient 30 €. Aber allein schon die Blutentnahme kostet 30 €. Und die muss man ja machen, weil man muss ja irgendwie herausfinden, wo ist jetzt der Infekt oder wo ist das und das. Und bei den Hausärzten ist es ja nicht anders. Die kriegen 20 € pro Patient. Der, natürlich kannst du da jetzt keine Blutentnahme machen, EKG schreiben, das machen, das machen, das machen. Da gehen die allgemeinen Mediziner ja auch unter. Das ist einfach so.
Aber du hattest gerade angedeutet, dass ihr schon konkrete Punkte auch bei euch ändert oder versucht, die Pflege zu ändern. Was macht ihr da genau?
Wir haben bei uns, also wir haben angefangen mit neuen Schichtsystemen. Also es gibt bei uns ganz, ja, es gibt so einen Nachtdienst, der geht von 20 Uhr bis 4 Uhr. Dann gibt es zusätzlich noch, wir haben super viele verschiedene Zwischendienste bei uns. Einfach damit man probiert, morgens ist meistens von 6 bis 8 Uhr, ist noch nicht so viel los. Das heißt, man holt, fängt da vielleicht zu dritt an, dann holt man den nächsten rein ab um 8 Uhr. Also, dass es halt einfach verschiedene Schichten gibt, um halt irgendwie diesen Mangel aus dem Weg zu gehen. Dann haben wir aber auch bei uns, wir haben tatsächlich 3 Leitungen bei uns in der Notaufnahme, einfach weil wir halt so viele Leute sind. Und die probieren sich auch gerade darum zu kümmern, dass die Leute, die super erfahren sind, die haben jetzt gerade einen neuen Job bekommen, da konnten sich einige Leute so drauf bewerben. Und wir probieren einfach verschiedene Modelle aus, dass ist genug Zeit, ist vielleicht Leute von außerhalb für einen Dienst zu besorgen. Die sind dafür da, dich zu unterstützen, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Und die sind einfach so da. Und das ist halt manchmal ganz gut. Und da probieren wir gerade so ein bisschen, ja, uns zu bessern. Und wir ziehen bald in eine neue Notaufnahme bei uns am Campus. Es wird nämlich gerade das neue Herzzentrum gebaut und unten ist eine riesengroße Notaufnahme und dann ist das alles auch zentral. Wir haben keine internistische mehr, keine chirurgische mehr, sondern wir sind alle dann halt einfach zusammen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch nochmal einiges ausmacht und dann auch wesentlich besser wird. Und dafür probieren wir jetzt einfach gerade bestimmte Modelle umzusetzen. Wir haben einmal im Monat gibt es so einen AG-Tag, wo wir uns alle zusammensetzen, wo gesagt wird, okay, was sind jetzt gerade die schlimmsten Punkte, die arbeiten wir jetzt auf. Und ja, wir schauen schon, dass wir irgendwie das alles irgendwie in den Griff bekommen. Aber am Ende des Tages sind wir immer noch diejenigen, die da stehen und das jeden Tag mitmachen müssen.
Absolut. Du arbeitest ja sehr, sehr eng mit Menschen zusammen. Inwiefern nehmen dich deren Schicksale persönlich mit? Also wie gehst du damit um? Wie kannst du zu Hause abschalten?
Also, ich muss sagen, mittlerweile kann ich sehr, sehr gut damit umgehen. Nicht mit allem, aber mit den meisten Sachen. Und wenn wir eine Sache hatten, ein Schicksal, ich sage jetzt mal einfach ein Kind, was verstorben ist, oder ja, ich glaube, das sind so die Sachen, die einer am meisten mitnehmen. Dann probieren wir immer erstmal im Team miteinander darüber zu reden. Also immer, wenn wir irgendwas hatten, wo wir zum Beispiel auch eine Trauma-Reha hatten, also wenn wir wirklich nicht mehr weiter wissen, dann wird oft einfach der Thorax aufgemacht und dann wird bei uns geguckt im Not-OP, in der Notaufnahme tatsächlich noch, okay, woran könnte es liegen? Das sind immer Sachen, die sind sehr traumatisch und man braucht danach erstmal Zeit. Das heißt, wir gehen alle erstmal in die frische Luft, wir reden darüber und danach gibt es nochmal so eine Runde. Jeder, der dabei war, es wird sich zusammen hingesetzt und es wird jeder Punkt nochmal besprochen. Warum haben wir jetzt das gemacht? Warum haben wir das gemacht? Und warum haben wir jetzt an dem Punkt aufgehört? Und ich finde, das ist auch gerade bei uns ein gutes Ding, weil bei uns ist es so, die Ärzte sagen mal, sollen wir noch weitermachen? Ich würde jetzt aufhören. Seid ihr alle damit in Ordnung so? Also man guckt schon, selbst wenn eine Pflegekraft jetzt sagt, nein, wir machen jetzt noch einen Zyklus, dann wird da keiner irgendwie was sagen. Also, und das finde ich ziemlich gut. Das heißt, wir haben immer schon, wir probieren immer, ja, auf Arbeit das halt alles einmal schon zu klären, damit jeder mit einem einigermaßen guten Gefühl nach Hause gehen kann. Und ansonsten gibt es ja immer auch so andere Schicksalsschläge, die man halt mitnimmt. Ich rede immer mit meinen Kollegen darüber. Mein Partner muss sich auch einiges anhören, aber meine beste Freundin ist auch Krankenschwester, die hört sich dann bei mir, ja, die muss sich sowieso jeden Tag so anhören. Aber das tut dann manchmal einfach ganz gut und manchmal tut es auch einfach gut, ohne Musik nach Hause zu fahren und einfach zu sagen, okay, ich komme jetzt runter, ich bin jetzt zu Hause und man hat die Leute immer noch im Kopf. Manchmal kommt das so einfach einem im Kopf, aber ich glaube, das ist ganz normal und ich würde trotzdem sagen, dass ich damit ganz gut umgehen kann, aber man wird immer ein paar Fälle behalten und man wird immer ein paar Sachen mit nach Hause nehmen. Auch sexualisierte häusliche Gewalt ist bei mir so ein Punkt, nehme ich auch gerne mal mit nach Hause, weil das einfach schlimme Sachen sind und die man leider Gottes, auch wenn es um sexualisierte Gewalt geht, täglich erlebt. Und ja, manchmal muss man durchatmen, manchmal muss man sich auf andere Gedanken bringen, aber am Ende des Tages reden mit den Leuten, die dabei waren, tut immer sehr, sehr gut.
Total, ja. Und gibt es denn Begegnungen mit Patienten, die du nie vergessen wirst? Also vielleicht auch im positiven Sinn, wo du einfach extreme Dankbarkeit und Wertschätzung empfangen hast?
Ich glaube, ich hatte schon ziemlich oft solche Situationen. Also zum einen gibt es halt natürlich die schlimmen Fälle, die man immer irgendwie behält, aber auch die wirklich guten. Ich hatte einen Dienst und es war der schlimmste Dienst in meinem Leben, aber irgendwie auch ein sehr, sehr schöner Dienst. Ich bin zur Arbeit gekommen und ich habe noch meinen Kollegen angerufen, weil ich kam nicht mehr aufs Gelände raufgefahren und ich meinte zu meinem Kollegen, ich komme zu spät, aber ich glaube, ihr kriegt gleich einen ganz, ganz schweren Autounfall, weil vor mir waren es praktisch zwei Autos, aber das hatte ich, also da war schon der Notarzt und alles da, das hatte ich gar nicht mitbekommen. Dann bin ich reingekommen, wir waren unterbesetzt und ich habe nur gesehen, dass sie mit einer Traumareanimation begonnen haben. Also die haben komplett den Patienten aufgemacht, weil sie nicht wussten, okay, woher kommt jetzt die Blutung? Und das ist immer so der letzte Schritt, den man irgendwie noch machen kann und den wir auch bei uns im Krankenhaus machen. Und dann habe ich den Intensivbereich von uns übernommen. Das sind 8 Plätze. Und da war eine Frau und es war die Frau von dem Mann, der dort reanimiert wurde. Und ich hatte einen so stressigen Dienst, weil ich musste natürlich, weil mein Kopf war natürlich bei ihr, weil sie hat gerade ihren Mann verloren. Die wollten eigentlich nur zu einer Sprechstunde gehen, weil sie irgendwie ja einen Tumor hatte und da hatten die irgendwie eine Sprechstunde, wollten halt zurückfahren und währenddessen ist ihm halt im Auto schwarz geworden und dann sind die volle Kanne halt irgendwo reingefahren. Das heißt, sie hat ihren Mann verloren und sie hatte aber von ihrem Mann so ein Kuscheltier und sie hat mich die ganze Zeit beobachtet, wie ich hin und her gerannt bin. Ich war fix und alle. Ich hatte so viele Patienten, ich wusste gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist, wollte ihr aber auch eigentlich zwischendurch meine Aufmerksamkeit schenken. Dann hatte ich eine, die hatte eine Panikattacke gegenüber von ihr und dann war ich bei der beschäftigt und dann bin ich halt zu ihr oder bei ihr vorbeigelaufen und meinte sie, hat sie meinen Arm gegriffen und meinte, kann ich Ihnen mein Kuscheltier geben? Ich sehe, wie hart Sie die ganze Zeit arbeiten und was Sie machen. So, Sie können mein Chemo-Kuscheltier haben. Und dann war ich auch so, okay, ich muss jetzt raus, ich muss jetzt mal kurz weinen. Das war auch das erste Mal, dass ich in der Notaufnahme geweint habe, aber ich weiß nicht, die hat gerade ihren Mann verloren und trotzdem so dankbar und lieb. Die hatte auch ein paar Frakturen und die wurden auch versorgt. Aber so dieses zu sagen, so hey, das ist mein Kuscheltier, ich glaube, du brauchst es jetzt gerade mehr, was total verrückt ist, weil nein, natürlich nicht, weil du hast gerade deinen Mann verloren. Aber das war irgendwie schön. Und sie hat sich auch am Ende des Tages echt bei uns bedankt für das, was wir gemacht haben. Auch mit ihrem Mann, wie wir reagiert haben und wie das war. Und dann konnte sie sich auch noch von ihrem Mann am Ende des Tages verabschieden. Und ja, es war für mich ein Horrordienst, aber auch irgendwie ein schöner Dienst, weil die so lieb war und so, ja. Ja, das ist, glaube ich, so einer meiner Lieblings-Stories aus der Notaufnahme, weil es für mich eigentlich der Horrordienst war, aber irgendwie am Ende des Tages doch schön.
Oh, Wahnsinn, da bin ich also richtig berührt von der Geschichte. Und ich muss sagen, allgemein ist mir oder wird mir gerade in diesem Interview nochmal richtig bewusst, wie relevant euer Job ist. Also das war mir sowieso schon bewusst, aber was dahinter steckt, weil ich finde, über den Pflegebereich, über den Gesundheitsbereich wird so viel in der Öffentlichkeit gesprochen. Wir haben so viele Talkrunden, in denen es darum geht, in jedem Wahlkampf geht es darum und gleichzeitig hört man gefühlt so selten wirklich die Stimmen dahinter, sondern immer sprechen irgendwelche Experten oder Vorstände oder wie auch immer und deswegen finde ich es gerade richtig schön, dass du da mal so ein ehrlichen und auch ungefilterten Einblick gibst, weil genau das ist ja das, worum es hier auch irgendwie geht. Und trotz all der Herausforderungen, die du ja hier jetzt auch schon beschrieben hast, hast du mal auf Instagram den Satz gesagt oder geschrieben, dass, oder du hast deinen Beruf so beschrieben, es ist ein Beruf, der mich jeden Tag herausfordert, aber vor allem erfüllt. Und du hattest ja eingangs bei unserer allerersten Frage schon gesagt, wieso du den Job so gerne magst, aber vielleicht jetzt nochmal für alle, die zuhören und vielleicht gerade auch überlegen, ob sie in den Bereich gehen wollen. Wieso erfüllt dich der Job so sehr und warum würdest du ihn weiterempfehlen?
Ich glaube, das ist so die pure Realität, die man jeden Tag sieht. Und ich glaube, dass, also jeder von uns hat Probleme. Und ich glaube, dass Probleme weniger werden, wenn man die Probleme im Krankenhaus manchmal sieht. Aber am Ende des Tages ist es der schönste Job auf dieser Welt. Ich würde nichts anderes machen wollen. Man meckert auch viel, das stimmt. Aber wir meckern nicht nur. Und es gibt schlechte Tage und es gibt auch verdammt gute Tage. Und du hast, also allein schon, wenn ich an mein Team denke, du hast da Leute, die verstehen dich auf eine Art und Weise, die unterstützen dich in jeder Situation. Und am Ende des Tages hast du eine zweite Familie auf Arbeit und du hast Menschen, die einfach dankbar sind und du rettest Leben. Und das ist crazy. Also
total.
man hat wirklich so viele Sachen, die wirklich schlecht laufen. Aber am Ende des Tages stehst du da und sagst so, die Reanimation war erfolgreich. Und die war nur so erfolgreich, weil wir alle so schnell gehandelt haben. Und jetzt hat diese Frau noch ein Leben oder dieser Mann oder dieses Kind oder was auch immer. Und ich glaube, das ist das beste Gefühl, was man haben kann.
Das glaube ich. Ich finde auch total, wir hatten auch schon eine Folge mit einem Arzt in Krisengebieten, der in Kriegs- und Krisengebieten unterwegs ist. Und da ging es mir genauso wie in der Folge jetzt, dass ich mir denke, ich will überhaupt gar keine Berufe gegeneinander aufwiegen. Jeder Beruf ist total relevant. Aber diese Vorstellung, dass du da wirklich Menschenleben in deinem Beruf rettest und dass du so einen Einfluss hast, also ich finde es wirklich immer wieder bewundernswert und beeindruckend. Also Hut ab dafür. Was würdest du denn sagen, welche Voraussetzungen sollte man mitbringen, wenn man Krankenpfleger oder Krankenpflegerin werden möchte?
Man sollte empathisch sein, nett sein, lieb sein. Und man sollte, ja, klar, an der Medizin interessiert sein. Ich glaube, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Ja, ich glaube, das sind so die Hauptpunkte. Man sollte auch belastbar sein. Das muss man ja mittlerweile leider ein bisschen so dazu sagen. Aber am Ende des Tages, wenn man mit Menschen arbeiten möchte, wenn man an der Medizin interessiert ist, wenn man vielleicht nicht auch Arzt werden möchte, weil es ist ja, heißt ja immer Arzt, 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 Arzt. Man kennt ja immer nichts anderes außer die Götter in Weiß. Also wir haben schon einen coolen Job so. Und dementsprechend, ich glaube, jeder sollte ein Praktikum machen und dann das für sich herausfinden, ob er das machen möchte oder ob er das nicht machen möchte. Aber ja, empathisch sein, Medizin. Wir haben sehr, sehr viel Medizin. Auch in der Notaufnahme ist sehr, sehr viel Medizin. Man kann jeden Tag was dazulernen. Das ist so cool. Ich glaube, irgendwann in manchen Jobs kann man nicht mehr so viel dazulernen, aber in der Pflege kann man jeden Tag lernt man was. Und das fände ich sowieso cool, wenn jeder mal irgendwie einen Tag in einen anderen Beruf. Ich würde einen Tag, glaube ich, als Flugbegleiterin mal mitgehen wollen. Und ich finde auch, dass andere Leute mal so einen Tag in die Pflege gehen sollten.
Total. Das ist, glaube ich, auch genau einer der Punkte, die wir hier in unserem Podcast so lieben, dass wir immer für eine Stunde lang unseren Gästinnen und Gästen alle Fragen über ihren Beruf stellen können und mal so einen Einblick hinter alle Türen bekommen. Also es ist irgendwie richtig cool. Ich würd mich anschließen und auch einen Tag überall mit hinkommen. Also
super.
Ich find's sehr cool. Sehr schön. Magst du noch mal ein bisschen genaueren Einblick geben, wie läuft die Ausbildung genau ab? Wie lange geht die und was sind so ein bisschen die Bereiche, die man da durchläuft?
Also es gibt ja mittlerweile gar nicht nur die Ausbildung, sondern es gibt ja auch noch das Studium. Zu der Zeit, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, war die Ausbildung noch nicht generalisiert. Jetzt ist sie generalisiert und die geht 3 Jahre. Und bei mir war es damals so, man hüpft praktisch immer von Praxistheorie in Praxistheorie. Das ist eigentlich immer ein ganz guter Ausgleich. So ist es jetzt auch immer noch. Und mittlerweile hast du halt noch mal ein bisschen mehr Kinderthemen zum Beispiel mit drin. Also damals gab es ja wirklich nur, also bei mir gab es eine Kinderkrankenpflege und Krankenpflege. Und jetzt ist ja alles einfach zusammengepackt. Also es gibt ja keine Kinder, es gibt keine Altenpflege, es gibt keine, also es ist jetzt einfach alles generalisiert worden. Und ja, dann hast du 3 Jahre lang, die Ausbildung ist verdammt schwer. Also gerade vor allem sich auf Station immer zurechtzufinden. Gerade wenn man angekommen ist, muss man auch schon wieder gehen. Es wird sehr, sehr viel von einem abgefordert. Aber es lohnt sich auch definitiv. Und dann gibt es ja noch das Studium. Das geht auch, also 3 Jahre und dann halt den Bachelor. Ich würde sagen, das von dem Modul, also als Praxisanleiterin sehe ich ja immer, was die so alles für Themen haben. Von dem Modul ist es sehr ähnlich wie meine Ausbildung damals, außer dass die natürlich noch für den Bachelor und alles Mögliche die ganzen wissenschaftlichen Sachen haben. Das hatte ich jetzt natürlich nicht. Aber ja, mittlerweile ist es leider Gottes weniger Anatomie, Physiologie. Die gehen eher jetzt die Krankheitsbilder durch. Ich hatte noch komplett, meine Prüfung war auch Anatomie, Physiologie. Ich musste alles auf Latein wissen. Ist mittlerweile leider nicht mehr so. Und manchmal habe ich Leute da, wo ich so bin, na, was ist denn das? Was machen wir denn jetzt hier? Ja, ich weiß nicht, wo der Knochen ist. Schlecht. Wenn der Arzt das jetzt gerade auf Latein sagt. Ich glaube, sie ist ein bisschen einfacher geworden mit der Zeit von den Themen. Es ist sehr viel mehr Ethik mittlerweile, aber Theorie, Praxis bleibt immer dasselbe.
Ja, spannend. Bevor wir jetzt zu unseren letzten drei Fragen kommen, wollen wir dich nochmal fragen, was ist dein abschließender Ratschlag für alle, die jetzt überlegen, selber Krankenpflegerin oder Krankenpfleger zu werden?
Geh ins Krankenhaus und schau es dir an. Mach ein Praktikum. Ich habe das damals gemacht, 2014, von meinem besten Freund, die Mama. Die hat im Krankenhaus gearbeitet. Die hat mich durch alles mitgenommen. Das war so cool. Und das war auch der Tag, wo ich gesagt habe, das ist mein Job. Den mache ich. Und deswegen, jeder muss sich einen Einblick holen. Gerade jetzt die sozialen Medien, die geben einem so viel Kontra die ganze Zeit zu diesem Beruf. Deswegen probiere ich auch bei mir eher so dieses Positive zu zeigen, das Coole zu zeigen, aber auch zu sagen, was negativ ist. Deswegen macht euch ein eigenes Bild, schaut den Beruf euch an. Am Ende des Tages ist es ein wundervoller Beruf und auch wenn wir zu wenig Leute sind, es gibt immer noch so, so viele Leute da draußen, die in dem Beruf arbeiten und das aus einem Grund, weil es einfach ein wunderschöner Beruf ist.
Vielen, vielen Dank für deine relevanten und bewegenden Worte, liebe Luisa. Es war ein richtig tolles Interview bisher und ich hatte irgendwie total oft Gänsehaut. Also es ist mir auch wieder klar geworden, was für einen relevanten Job du eigentlich hast. Und wir kommen jetzt zu unseren letzten drei schnellen Fragen. Sag uns doch gerne mal, wo man dich jetzt nach dem Interview finden kann, wo man dir folgen kann. Genau.
Ja, ich habe Instagram, TikTok und auch YouTube und ich heiße bei allem Luisa Smiling. Ja, da kann man mich finden. Da zeige ich ganz, ganz viele Einblicke in den Krankenhausalltag, wie es ist, als Krankenpflegerin zu arbeiten, wie es ist, in der Notaufnahme zu arbeiten, aber auch so ein bisschen meine Freizeit und teile immer ganz gerne so ein paar Hacks für alle Pflegekräfte oder alle Leute aus dem medizinischen Bereich. Ja, wenn ich einen Hack habe, dann teile ich den.
Und würdest du sagen, gibt es einen Aspekt, den wir jetzt hier noch nicht beleuchtet haben im Interview? Also irgendeinen Punkt, den du gerne noch mitgeben möchtest?
Gute Frage. Eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben über das Wesentliche gesprochen. Ich will einfach nur den Leuten sagen, man darf nicht immer alles glauben, was man irgendwie hört und was man irgendwie sieht und dass die Vorurteile einfach irgendwie verschwinden. Und ich finde, dass wir alle und auch die Leute, die nicht im medizinischen Bereich arbeiten, dass man mal ganz kurz innehält und überlegt, okay, irgendwann wird es mich treffen, es wird meine Mama treffen, es wird mein Papa treffen. Wir sollten alle dafür kämpfen, weil es sind immer die Pflegekräfte, die auf die Straße gehen und die probieren laut zu werden. Und also alle im medizinischen Bereich. Ich sage immer Pflegekräfte, aber dazu gehören natürlich auch alle anderen ATAs, MFAs, alles MTRs, alle Berufe, die im medizinischen Bereich sind. Und ich glaube, jeder sollte laut werden und zusätzlich sollte es auch irgendwie mal die Leute erreichen, also gerade vor allem in der Notaufnahme. Man sollte manchmal auch nett sein gegenüber dem Personal, weil das macht ganz, ganz, ganz viel aus. Und wenn man überlegt, dass wir bei uns Security 24/7 haben, oder auch fast 24/7 Polizeiauto vor unserer Tür stehen haben, dann heißt das schon was. Und ich glaube, das kann einen schon aufregen, wenn man nur 9 Stunden in der Notaufnahme ist. Ich kann aber auch immer sagen, wenn man 9 Stunden in der Notaufnahme ist, dann ist man kein Fall für die Notaufnahme. Und am Ende des Tages, wenn man mit Nettigkeit da reingeht, dann ist alles viel besser. Und ich finde immer so, dass was mich auch wirklich nervt in meinem Beruf, ist manchmal, dass die Leute einfach nicht nett sind. Und man kann dann auch irgendwann nicht mehr nett sein. Und dann ist es halt einfach schade. Und dann gehen, glaube ich, noch mehr Leute aus dem Beruf. Weil wenn alle miteinander nett sind, es keine Gewalt gibt gegenüber Personal. Das ist ja auch einfach mal ein riesengroßes Thema. Vor allem in der Notaufnahme, weil da halt diese ganzen langen Wartezeiten sind. Dann ja, würde es den Beruf manchmal noch mal schöner machen und noch mal einfacher machen. Das heißt, alle Leute, die vielleicht sich mal aufgeregt haben, es ist okay, sich aufzuregen, aber lasst es nicht am Personal aus, weil das Personal arbeitet und das auch meist ohne Pause, ganz oft leider Gottes. Und mehr als arbeiten können wir auch nicht machen. Wir haben alle nur zwei Beine und zwei Hände und genau.
Und jetzt wollte ich die abschließende Frage an dich, weil wir unseren Podcast immer so positiv wie möglich abschließen möchten. Welche guten Nachrichten erlebst du in deinem Joballtag und was gibt dir vielleicht Hoffnung in der aktuellen Krisenzeit?
Hoffnung gibt mir mein Team, dass wir uns alle gerade für das einsetzen, was wir eigentlich wollen, und auch sehr, sehr gut zusammenhalten. Und was für gute Nachrichten. Ich glaube, ich bin ein sehr zukunftspositiver Mensch und deswegen sage ich, ich glaube, ich hoffe, in der nächsten Zeit und in den nächsten Jahren wird sich so viel ändern, dass so viele Leute Lust auf den Beruf haben, dass wir finanziell die Leute auch einstellen können, die Lust auf den Beruf haben und dass das Gesundheitssystem besser wird und dieser Job angesehen ist von allen Leuten und die ganzen Mythen mal endlich verschwinden, weil wir schon so laut gegen die ganzen Mythen sind. Und ich stelle mir mal jetzt so eine Bubble vor, wie es vielleicht in 10 Jahren ist und dass dann alles einfach schöner ist und wir eine gute Krankenhausversorgung haben für unsere Eltern, für uns selber, für unsere Kinder, für jeden da draußen. Und ich finde, Krankenhaus ist halt einfach so ein Riesenthema und jeder von uns war schon mal im Krankenhaus und jeder kennt es und deswegen sind wir alle irgendwie davon betroffen. Und ja, dass man halt einfach irgendwann gut arbeiten kann, in Ruhe arbeiten kann und eine gute Krankenhausversorgung hat für alle Leute und eine gute Patientenversorgung leisten kann.